Ich war jetzt die letzten Tage auch ganz bei euch hier in der Nähe, in Unterjoch. Und da sind meine Kinder ein bisschen neidisch drauf, dass ihr so nah an den Bergen wohnt. Weil die sind fast alle in Schladming geboren, in Österreich. Und Skifahren gehört da quasi zum Alltag. Schon ab dem Kleinkindalter, und das ist jetzt schwierig, da wo wir wohnen. Und als ich da hergefahren bin am Freitag, da habe ich auch so einen Skikurs gesehen von Anfängern. Also ich bin auch Skilehrer. Und da sieht man ja relativ schnell dann, wie sich die Leute so darauf bewegen. Und die haben dann so im Flug, sind da umeinander gewurstelt. Und ich habe daran denken müssen, an die Zeit, als wir in Schladming gelebt haben und Skilehrer, als ich als Skilehrer gearbeitet habe, wie sehr doch das Skifahren vor allem am Anfang gegen unsere Vernunft spricht. Weil du denkst immer, okay, wenn ich da anfange, eine Kurve zu fahren, ich muss mich nur stark genug in die Kurve reinlegen, dann wird es schon irgendwie. Und vom Gefühl her denkst du, je enger ich dran bin am Hang, desto sicherer bin ich ja auch. Dabei ist ja eigentlich genau das Gegenteil richtig. Du musst dich nach außen legen in der Kurve, also den Talski belasten, und dann macht der Ski eigentlich allein die Kurve. Und je steilere Hänge du fährst, desto mehr brauchst du dann auch den Hüftknick. Und du musst dich eigentlich den Hang runterlehnen und desto sicherer kommst du da durch. Und das Krasse ist, du kannst es Leuten stundenlang erzählen, aber wenn sie es das erste Mal selber erleben, dann macht es einfach einmal, jetzt verstehe ich das. Und das Wort Gottes, das wir heute Abend lesen, das ihr auch schon gehört habt, zugesprochen bekommen habt, aus Johannes 11, Vers 25, dieses Ich-Bin-Wort von Jesus Christus, ist das schon hinter mir? Schau, da brauche ich es ja gar nicht mehr lesen, gell? Super, die Technik, hey, vielen, vielen Dank euch. Ich lese es trotzdem nochmal laut vor, wo Jesus Christus spricht zu der Martha. Es war ja dieses Geschwisterpaar, Maria, Martha und Lazarus. Und die Martha hat Jesus dann angesprochen, nachdem Lazarus gestorben ist. Und Jesus Christus spricht jetzt zu ihr und sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und das sind eigentlich drei so Dinge, die Jesus hier sagt, wo ich gedacht habe, das ist ähnlich wie beim Skifahren. Wenn du dich schon viel mit Jesus beschäftigt hast, denkst du, es macht alles Sinn. Aber wenn du da vielleicht noch nicht so viel damit zu tun hast oder dich noch nie so richtig ins Detail damit auseinandergesetzt hast, dann ist es ein bisschen, was soll denn das jetzt bedeuten? Wenn Jesus hier sagt, er ist das Leben, dann kannst du ja sagen, ich lebe ja auch schon. Wozu brauche ich dann Jesus? Wozu brauche ich Leben? Ich bin ja schon selber lebendig. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Aber weißt du, es ist ein großer Unterschied, ob du lebendig bist oder ob du das Leben bist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch hier drin sitzen würde und sagen würde, ich bin das Leben. Wahrscheinlich würdest du sagen, ich bin lebendig. Aber es ist ein großer Unterschied, ob du lebendig bist oder das Leben. Denn lebendig sein ist ein Zustand. Das Leben zu sein, ist ein Wesen, eine Essenz. Und weißt du, damit Menschen überhaupt leben können, müssen sie ja erstmal geboren werden. Also wir haben ja 5 Kinder und ich kann das live bezeugen, also wenn die nicht geboren worden wären, dann wären die alle nicht da. Ohne Geburt gibt es kein Leben. Oder hat jemand eine andere Ansicht? Vielleicht ist es in Bayern ein bisschen anders, ich weiß nicht. Dann sind wir uns einig, gell? Allerdings muss man auch dazu sagen, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Leben. Also es gibt zum Beispiel Blumen, das habt ihr gerade gesehen, gell? Da habt ihr Blumen. Also die lassen schon ein bisschen die Köpfe hängen. Aber es gibt pflanzliches Leben. Und dann gibt es noch Tiere, die haben auch Leben. Und dann gibt es noch Menschen, also uns, wir sind auch lebendig. Und trotzdem sind es ganz unterschiedliche Dimensionen von Leben, obwohl wir bei allen sagen würden, es ist lebendig. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Also eine Blume, die ist ja relativ, wie nennen wir die Botaniker, die würden wahrscheinlich sagen, das ist gar nicht so simpel alles, aber jetzt für mich sieht es mal relativ simpel aus, so eine Blume. Und da gibt es einen großen Unterschied, ob du jetzt die ist auch nicht mehr lebendig, gell? So halblebendig. Schaut euch, ich habe euch was anderes noch mitgebracht. Eine Plastikblume, die ist richtig tot. Und ihr würdet sagen, oder wir würden sagen, es ist ein großer Unterschied, ob du wirklich eine eine tote Blume hast oder eine lebendige Pflanze hast. Aber das Interessante ist, selbst wenn du eine lebendige Pflanze hast, ich habe da so Frisbee-Scheibe mitgebracht, kannst du mal die tote halten und du kannst da mal die lebendige, mach mal ein bisschen weiter hinten, gell? Schau mal, du kriegst da was zu tun. Also sagen wir mal, die ist halb lebendig, okay? Jetzt probieren wir das einmal aus. Jetzt gucken wir mal, die tote Blume, ja, die schmeißt die Frisbee-Scheibe nicht zurück. Haben wir jetzt nichts anderes erwartet, gell? Die ist ja auch tot. Jetzt die halblebendige Frisbee, die halblebendige Blume, ja, die schmeißt die Pflanze, ja, darf es zurückschmeißen. Schmeißt man sie zurück? Ja, genau. Danke. Also, die lebendige Blume, das haben wir, nehmen wir mal als Bild für lebendige Blume, die ist zwar lebendig und trotzdem in Bezug aufs Frisbee-Scheibe spielen, ist die tot. Jetzt habe ich noch was mitgebracht. Das war jetzt pflanzliches Leben. Geld darfst du mal halten. Ich habe jetzt ein Kuscheltier von einem meiner Kinder mitgebracht. Das ist ein Hund. Und es ist auch ein großer Unterschied, ob du einen lebendigen oder einen toten Hund hast. Also das ist jetzt einmal ein toter Hund. Den kriegst du jetzt einmal du. Gell? Also jetzt, wenn ich dem toten Hund die Frisbee hinspiele, da erwartet man nicht, dass der Hund die Frisbee zurückbringt. Das ist ja klar. Aber wenn ich jetzt einen lebendigen Hund habe, der bringt mir die Frisbee. Ja, kannst du rückschmeißen. Jawohl, super. Vielen Dank. Der bringt die Frisbee natürlich zurück. Und deswegen ist ganz offensichtlich zwischen einem lebendigen Hund und einer lebendigen Blume ist ein großer Unterschied. Die haben unterschiedliche Arten von Leben, obwohl sie beide lebendig sind. Wenn man zum Beispiel einem Hund eine Frisbee-Scheibe zuschmeißt, und wir haben etliche Freunde, die Hunde haben, das sind so Australian Shepherds, also die sind sehr lebendig und aufgeweckt, das kann stundenlang mit denen spielen. Aber wenn du dich dann einfach mal so hinhockst mit dem Hund und so übers Leben redest, da schaut der Hund dich zwar so an, als ob er dich verstehen würde, aber es kommt nichts zurück, obwohl er lebendig ist. Also es sind eben ganz unterschiedliche Dimensionen von Leben. Und weißt du, wir Menschen, wir waren auch mal richtig lebendig. Und zwar ganzheitlich lebendig. An Leib, Geist und Seele. Die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat, die waren voll lebendig. Das heißt, voll empfänglich für Gott auf allen Dimensionen, die wir Menschen haben. Auf allen Antennen, könnte man auch sagen. Und über den Mensch hat Gott damals gesagt, das ist sehr gut. So, genau so habe ich mir es vorgestellt. Und dann hat Gott damals zu den Menschen gesagt, ich setze dich da rein ins Paradies und du darfst es einfach alles genießen. Du kannst dich austoben, wie du willst. Nur von dem einen Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Und dann hat er gesagt, wenn du davon isst, wirst du sterben. Und die zwei Menschen, das ist genau gleich wie bei allen Kindern, wir Erwachsenen können das besser verstecken, aber bei den Kindern siehst du, du kannst ihnen 1000 Sachen erlauben und eine Sache verbieten. Und was machen sie? Die eine Sache, die sie nicht hätten machen sollen. Und so ging es den ersten Menschen auch. Und das Interessante war, Gott hat zu den zwei Menschen gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und von meinem Verständnis hätte einfach Folgendes passieren müssen, die haben davon gegessen, bumm, fallen sie um und weg sind sie. Aber die haben genau gleich weitergelebt, körperlich, von außen betrachtet. Aber was da gestorben ist, ist eine Dimension vom Leben. Und zwar diese Dimension, diese Ebene, die Beziehungsebene mit dem himmlischen Vater, mit Gott selber. Und das hat bei den zwei alles verändert. Bis in unsere Zeit heute hinein. Wenn die Bibel von Tod spricht, dann kann das sein, dass es der körperliche Tod ist. Es kann aber auch sein, dass es das Ende ist von einer Beziehung. Und das kennst du bestimmt, wenn bei deinem Leben schon mal eine Beziehung auseinandergebrochen ist, dann hat sich das vielleicht so angefühlt, wie wenn was gestorben wäre. Und das ist genau das, was Gott hier meint. Wir Menschen, wir sind körperlich mehr oder weniger lebendig. Wir sind seelisch mehr oder weniger lebendig. Aber wir sind Menschen, die von Geburt an geistlich tot sind. Und wenn was tot ist, dann braucht es eigentlich nur eins, Leben. Und deswegen sagt Gott mal in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, wer Jesus Christus hat, der hat das Leben. Wer Jesus Christus nicht hat, der hat das Leben nicht. Das bedeutet, lebendig zu sein in allen Bereichen, die uns als Mensch ausmachen, Leib, Geist und Seele, ist nur möglich durch Jesus Christus. Und deswegen sagt Jesus Christus von sich selber, ich bin das Leben. Das ist, wenn ein Mensch dieses Leben von Jesus Christus annimmt, dann erlebt er eine ganz andere Dimension von Leben. Das ist so, wie wenn ich der Blume die Frisbee-Scheibe zuschmeiße und die schmeißt auf einmal zurück. Da wird es schauen. Oder wenn ich mit dem Hund da sitze nach dem Frisbee-Spiel und sage, du, das Leben ist echt zäh. Und dann sagt der Hund, ja, meins nicht. Da wird man schauen, das ist einfach ein ganz anderes Leben. Übernatürlich. Und deswegen bedeutet, lebendig zu sein als Mensch, ganzheitlich, verbunden zu sein mit Jesus Christus, dem Leben. Ein Mensch, der Jesus Christus nicht hat, ist nicht auf allen Dimensionen lebendig. Und deswegen sagt der Paulus zum Beispiel auch im Korintherbrief, wenn jemand Christus hat, Jesus Christus aufnimmt, dann ist er eine neue Kreatur. Der hat eine andere Dimension von Leben. Und dann sagt er, das Alte ist vergangen und was Neues ist geworden. Das heißt, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was es vorher war. Das ist dann nicht auf einmal ein moralisch bisschen besseres Leben und ein bisschen religiöseres Leben, sondern das ist auf einmal göttliches Leben, ewiges Leben, unendliches Leben, Christi-Leben in einem irdischen Körper. Und deswegen sagt Jesus Christus von sich selber, ich bin das Leben. Und du und ich, wir können nur in allen Bereichen des Lebens, Leib, Geist und Seele, lebendig werden durch Jesus Christus. Anders geht's nicht. Und dann sagt Jesus Christus erst die Auferstehung. Relativ ähnlich wie mit Leben. Es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, ich bin auferstanden und da gab es schon etliche, die von den Toten auferstanden sind. Oder auferweckt wurden oder wie auch immer. Aber es hat noch keiner gesagt, ich bin die Auferstehung. Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung. Und weißt du, genau das macht den Unterschied zu jeder anderen Religion, die es gibt auf dem Erdball. Auch zu unserer Klimareligion. Da musst du auch nur tun und liefern. Jesus Christus ist ganz anders. Es ist interessant, auch wir Christen, wir bleiben oft so bei der Hälfte des Evangeliums stehen. Wenn wir an Jesus glauben, dann bedeutet es für uns oft, ja, Jesus Christus ist für mich gestorben, er hat für meine Schuld bezahlt und wenn ich Jesus annehmen, aufnehmen, an ihn glauben, wie auch immer du das dann ausdrückst. Es gibt viele verschiedene biblische Begrifflichkeiten. Dann würden wir sagen, dann sind wir gerettet oder wir haben ewiges Leben. Unsere Schuld ist vergeben. Aber weißt du was, das ist nur ein Teil vom Evangelium. Der andere Teil vom Evangelium, den wir oft vergessen, ist, dass Jesus Christus die Auferstehung ist. Dass er auferstanden ist. Dass Jesus Christus lebt, der ist immer genau gleich lebendig. Der wird nicht älter, der vergeht nie. Der hatte unendliches, unzerstörbares Leben. Und ein Mensch, der Christus hat in seinem Leben, der hat Anteil an diesem Aspekt Auferstehung. Ein Mensch, der Jesus Christus nicht hat, ist kein Teil davon. Und deswegen geht es als Kind Gottes, und ich finde es spitze, die Lieder, die ihr rausgesucht habt, passt super. Als Kind Gottes, wenn ich mit Jesus Christus verbunden bin, mein Leben ihm anvertraut habe, dann geht es nicht mehr darum, aus eigener Kraft zu leben. Denn Jesus Christus ist nicht nur die Auferstehung, sondern er ist auch meine Kraft. Ich brauche Jesus nicht mehr um Kraft bitten, weil dann bin ich ja selber wieder am Agieren. Sondern ich kann zu Jesus Christus sagen, ich danke dir dafür, dass du meine Kraft bist. Großer Unterschied. Dann brauche ich Jesus nicht mehr darum bitten, bei mir zu sein. Denn er ist da. Er lebt in mir als Kind Gottes. Dann brauche ich Jesus Christus auch nicht mehr um Erfüllung bitten, denn Jesus Christus ist die Fülle. Und dann brauche ich Jesus Christus eigentlich auch nicht mehr um Wegweisung bitten, denn er ist der Weg. Und wenn ich eng verbunden mit Christus lebe, dann bin ich auf dem richtigen Weg, wenn Jesus der Weg ist. Ich versuche das mal ein bisschen praktischer zu machen, das war sehr viel Theorie. Stell dir einfach mal so ein altes Auto noch her, also so ein Benziner halt. Voll funktionsfähig, aber ohne Kraftstoff. Da fehlt das Benzin. Und weißt du, bei so einem Auto ist es egal, wie neu das ist oder wie teuer das war. Du kannst eigentlich nur drin sitzen und so tun, als ob du fährst. Ohne Kraftstoff kannst du nicht fahren. Was du machen könntest, du könntest aussteigen und das Auto schieben und so tun, dann fährt das Auto, aber du fährst immer noch nicht. Wozu ist das Auto designed? Das ist ganz einfach. Dafür, dass du Kraftstoff reinfüllst oder es auflädst mittlerweile bei vielen Autos, aber völlig egal, gleiches Konzept. Und dass du dann rein sitzt und dich das Ding von A nach B bringt. Weißt du, was total dumm wäre? Wenn wir Auto kaufen würden, uns nicht damit beschäftigen würden, ja, wie hat sich denn der Hersteller das gedacht? Kommt ja immer mal wieder vor, dass man Benzin und Diesel reinfüllt. Ja, lachen schon manche, gell? Ist schon ein paar Mal passiert. Dann funktioniert das Ding nimmer. Und ich merke immer bei immer mehr Menschen, wir versuchen das Leben so intelligent und menschlich logisch wie möglich zu leben und zu gestalten, aber wir lassen eigentlich die Bedienungsanleitung weg. Vom Designer des Lebens, vom Leben selber, von Gott. Oder was auch blöd wäre, ist, wenn wir zwar verstehen, wie ein Auto funktioniert, ja, man muss es voll tanken, aber dann würden wir es einfach voll tanken und dann würden wir anfangen, das Auto weiter zu schieben. Obwohl es voll getankt ist. Aber ich glaube, so leben wir als Christen oft. Wir versuchen selber das zu sein, was nur Christus ist. Und dann wird Christsein super anstrengend und genauso religiös wie andere Religionen. Und deswegen ist eigentlich nur die Frage, wie lebe ich als Kind Gottes? Oder vielleicht ist die Frage zuerst einmal, bin ich schon verbunden mit Christus? Ist er mein Leben? Jesus sagt, ich bin das Leben. Und er sagt, ich bin die Auferstehung. Und dann sagt Jesus Christus noch, wer darauf vertraut, glaube. Und ich finde es so faszinierend, im Hebräer 11, Vers 1, da wird Glaube definiert als eine Verwirklichung von dem, was man hofft. Also es hat was zu tun mit was umsetzen. Es ist nicht nur eine Theorie, sondern Verwirklichung. Also nicht Bescheid wissen über bestimmte biblische Aussagen, sondern das Verknüpfen mit meinem Leben und mit meinem Alltag. Letzte Woche war ich in den USA und da haben wir auch so Camps gemacht mit so Jugendlichen, also so von diesen Getaway Days. Und da war einer dabei, das war eigentlich ein total aufgewecktes Kerlchen, aber ich habe keine Ahnung, was bei dem schon alles passiert ist im Leben. Aber der hat sich extrem schwer getan, jemandem zu vertrauen. Und dann haben wir über die Zeit von der Woche, also in dem Camp, so verschiedene Vertrauenssachen gemacht, auch in Teamübungen, lauter solche Sachen. Und du hast in jedem gemerkt, er tut sich schwer zu vertrauen. Er hat es auch gesagt, also er vertraut niemandem. Und irgendwann haben wir dann das so weit aufgebaut gehabt, sind wir schon ein bisschen klettern gegangen, lauter solche Sachen, haben wir eine Wanderung gemacht und dann war da so 30 Meter Cliff. Und dann haben wir Klettergurte rausgeholt und ich habe gefragt, ja, wer will sich denn jetzt mal abseilen lassen hier? Und du hast gemerkt, eigentlich war er voll auf Zack, aber der hat so damit gerungen. Und aber nachdem alle anderen das gemacht haben, hat er gedacht, jetzt muss er es doch irgendwie machen. Also das kann er nicht auf sich sitzen lassen mit so einer großen Klappe. Und dann hat er das wirklich total zaghaft und zitternd ist er da gestanden. Und ich habe ihm das genau erklärt und habe gesagt, du, ich achte da total auf dich und da kann nichts passieren, das ist absolut sicher. Und dann hat er sich darunter abseilen lassen. Hat sich krampfhaft am Seil festgehalten. Und dann ist er wieder hochgerannt, war total begeistert, hat gesagt, ob er es nochmal machen kann. Und dann hat er es nochmal gemacht und ich habe ihm gesagt vorher, du, wenn du willst, das ist so cooles Cliff, das ist so eben, also hat es keine großen Absitze so drin, wenn du willst, kann ich dich zwischendurch anhalten und du kannst da entlang rennen und so 360s machen und lauter so Zeug, super cool. Je länger das Seil ist, desto mehr Freiheit hast du da eigentlich. Und dann wollte er das auch noch, kam total begeistert wieder hoch und dann habe ich ihn gefragt, hey, ist dir eigentlich bewusst, dass dein Leben völlig in meiner Hand war? Und da war er erstmal total schockiert. Dann habe ich ihn gefragt, was hat denn dir das ermöglicht? Dann habe ich gesagt, eigentlich ein Haufen Spaß. Unendliche Freiheit. Das hätte aus eigener Kraft nie sein können und bewältigen können und tun können. Und dann haben wir diese Parallele gezogen zum Leben mit Jesus. Und haben eigentlich erarbeitet, er hat es selber herausgefunden, wenn du dich vom Richtigen abhängig machst, dann ist eigentlich total befreiend. Der hat auch Drogenprobleme gehabt, hat gewusst, wenn ich mich davon abhängig mache, das bringt mich ins Grab. Und genau darum geht's. Die Abhängigkeit zu Jesus, je enger verbunden ich mich mit ihm durchs Leben bewege, desto freier werde ich als Mensch. Scheint erstmal paradox, genauso wie beim Skifahren sich aus der Kurve rauszulehnen. Aber wenn du mal angefangen hast zu erleben, dann weißt du das. Und sobald du es nicht mehr erlebst und erlebst, wirst du es vermissen. In den USA, da kann ich mich noch gut daran erinnern, der erste Tag, als wir da angekommen sind, da haben wir so Training gemacht für Volontäre, die uns da helfen bei den Camps. Es ist auch Winter da drüben, war es ein bisschen kälter sogar noch wie hier, minus 10 Grad in den Nächten. Und da haben wir so eine Aktion gemacht, die machen wir nur mit den Erwachsenen dann. Also da machen wir so Spiele im Kanu fürs Teambuilding. Und ich weise die da vorher ganz genau ein und sage ihnen, ihr müsst die Balance finden zwischen Risikobereitschaft, irgendwelche Spiele zu gewinnen und dem Desaster, ins eiskalte Wasser zu fallen. Und bei Erwachsenen denkst du, ja, die begreifen das. Und es hat auch immer geklappt, außer letztes Mal. Und da sind zwei Mädels, sind boom, gleich mal reingefallen. Und die eine, die schwimmt öfters auch im Winter in so Seen und so weiter, also die hat das nicht viel ausgemacht. Die andere, die ist da hochgekommen, boom, die Augen hast gesehen, die steht unter Schock. Dann haben wir sie wieder warm gekriegt, das weiter, haben wir Reflexion gemacht. Und dann hat sie gesagt, I literally went all in. Also ich bin wortwörtlich, wie sagen wir, ganz, habe mich ganz drauf eingelassen. Und das Interessante war, dieses Statement ist über die ganze Zeit von dem Training immer mehr so zu dem Schlagwort geworden. All in zu gehen. Und genau das ist eigentlich, worum es im Leben mit Jesus geht. Gehst du all in? Da gibt es auch keinen Plan B mehr, wenn du all in gehst. Die Realität von dem Leben und der Auferstehung Jesu, die erlebst du in dem Maß, in dem du all in gehst. Dich wirklich ihm anvertraust, auslieferst. Und ich lese zum Abschluss einfach noch einen Vers vor aus dem Markus-Evangelium, wo Jesus das ganz einfach auch nochmal auf den Punkt bringt. Und ich finde es so faszinierend an den Dingen, die Jesus Christus selber sagt, wenn du was wegnimmst, macht es keinen Sinn mehr, wenn du was dazufügst, ist schon wieder zu viel gesagt. Das ist gewaltig, die Worte von Jesus Christus. Und Jesus Christus sagt hier mal in Markus Kapitel 8, Vers 35, denn wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Und dann sagt er, wer aber sein Leben verliert, oder du könntest auch sagen, wer all in geht. Und dann sagt er zwei Dinge. Um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Der wird es erretten. Also es gibt eigentlich nur zwei Dinge, für die es sich lohnt, all in zu gehen. Jesus Christus und sein Evangelium. Weil das Evangelium ist Jesus Christus. Und deswegen einfach die Frage an dich, und ich stelle mir diese Frage auch immer wieder, bin ich all in? Nehme ich das in Anspruch, was Jesus Christus für mich sein will? Das Leben und die Auferstehung. Und das wünsche ich dir einfach von ganzem Herzen, dass du das vielleicht zum ersten Mal in Anspruch nimmst und erlebst und auch immer wieder neu, weil letztendlich ist eine immer wieder neue Entscheidung all in. Wir haben gerade es in der Post gekriegt von Open Doors, das ist so ein Jugendtag, den die machen, und die haben dieses Mal das unter den Titel gestellt, I have decided to follow Jesus. Und dann haben sie drunter geschrieben, das ist ja so ein uraltes Lied, das singt man heute kaum noch, ist schon ein bisschen extrem für die meisten. Und da steht drin, dieses Lied drückt eine tiefe Sehnsucht aus, Jesus zu folgen, ungeachtet der Umstände, egal was passiert. Für viele Christen in Verfolgung ist das eine Entscheidung, die sie jeden Tag treffen müssen. Und ich würde sagen, für dich und für mich auch. Es ist sogar schwerer, diese Entscheidung jeden Tag zu treffen in Deutschland, wie in Ländern, wo es Verfolgung gibt. Bin ich all in Bezug auf Jesus? Ich bete noch. Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du alles bist, was es zu bieten gibt, was Gott zu bieten hat. Und Jesus, ich danke dir, dass in dir erleben, dass wir in dir erleben haben dürfen, das uns in allen Dimensionen lebendig macht. Dass wir vielleicht eines Tages körperlich sterben, aber dass es genauso weitergeht, weil du in uns lebst, dass wir ewiges Leben haben. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du die Auferstehung bist und dass wir dein Leben in uns erleben dürfen und dass andere dich durch unsere körperliche Hülle sehen können. Und du weißt, wo jeder von uns steht heute Abend. Und ich will darum bitten, Herr, dass uns das Thema umtreibt. Was bedeutet es für mich im Alltag, all in zu gehen? Mich ganz dir hinzugeben und dich wirksam werden zu lassen in mir. Wir danken dir für dein Leben und deine Auferstehung.